Wie lange war's?
Anderthalb Stunden.
War ja ganz ruhig.
Relativ. Wenn du das nächste Mal sitzt, dann können wir anderthalb Stunden ganz gemütlich durchsitzen. Und dann vielleicht auch sogar zwei Stunden und drei Stunden. Und vielleicht nach drei Stunden fängt man dann an. Was an. Da fängt es dann an, interessant zu werden. Dann kommen nämlich die ganzen Widerstände hoch und die ganzen Schmerzen. Und dann hat man ein interessantes Objekt, das man untersuchen kann. Mit Schmerz werden wir tagtäglich konfrontiert. Jetzt können wir mal untersuchen, was ist Schmerz. Jeder, der meditiert und jeder, der anfängt zu sitzen, kommt mit Schmerz in Berührung. Was ist denn Schmerz eigentlich? Das ist etwas, vor was wir Angst haben. Das wollen wir nämlich nicht erfahren. Das ist etwas, was nie angeht. Aber was ist Schmerz und wie entsteht Schmerz? Ist der Schmerz, wenn man jetzt so da sitzt, in den Knochen? Oder ist Schmerz und Knochen ein und dasselbe? Das heißt, wenn Schmerz und Knochen ein und dasselbe ist, oder er in den Knochen säße, dann müssen die Knochen eigentlich ständig schmerzen. Weil wir die Knochen, die verlieren wir nicht. Heute, jetzt haben wir sie und im nächsten Moment haben wir sie. Also Schmerz und Knochen kann nicht dasselbe sein. Schmerz und Muskeln kann auch nicht dasselbe sein. Aber das müssen wir untersuchen. Müssen wir hingehen mit unserer Konzentration, uns auf den Schmerz konzentrieren und anfangen zu untersuchen. Ist er beständig, der Schmerz? Ist er flächenförmig? Ist er punktförmig? Wie ist es? Und dann zu untersuchen, was ist Schmerz? Unterscheidet sich der Schmerz von dem, von den Muskeln oder von den Dings, wo entsteht eigentlich der Schmerz? Das herauszufinden. Das ist eine ganz interessante Untersuchung. Wenn man das irgendwann mal geschnallt hat, dass der Schmerz nicht gar nicht im Körper entsteht, sondern im Geist, dann hat man auch nicht mehr so viel Angst. Und dann weicht man dem Schmerz eigentlich nicht aus. Der Schmerz wird nur dann vom Chitta erzeugt. Körperlichen Schmerzen sind gering. Aber um das zu erfahren, um das Wunder, und das ist eines der zweiten Wunder, die wir erfahren können in der Meditation, da wir mal anfangen, Schmerz zu untersuchen, da muss man schon etwas mutig sein. Da muss man nämlich durch den Schmerz durchgehen. Und das Letzte, bevor man überhaupt zu dieser Erkenntnis durchdringt, da muss man einfach sein Leben hin. Weil nämlich die Kilesas oder die netten Vögelchen, die ständig in unserem Ohr zwitschern, das ist schön oder das ist nicht schön, plötzlich sagen, jetzt wenn du weiter sitzt, dann bist du tot. Und dann sagt man, schön, alles was sterben kann, soll mal jetzt sterben, und man geht da und dann ist der Schmerz weg. Vollkommen weg. Nur einfach, weil wir die Entschlossenheit haben, weil wir die hundertprozentige Entschlossenheit haben, dem Schmerz nicht nachzugeben. Oder den Verführungen des Geistes, wie ich das so schön vorhin gesagt habe, nicht nachzugeben, einfach keinen Glauben zu schenken. Man kann ja auch sagen, glaub doch, was du willst, ich mach weiter. So. Also, gibt's Fragen? Das hat alle erledigt, ne? Ja?
Auch wenn ich erkenne, dass ich, dass der Schmerz nur durch meinen Geist entsteht,
ja.
Warum soll dann das nächste Mal werden?
Er will dich abhalten, solange du nicht fertig bist, solange du nicht mit dem Weg zu Ende bist, will er dich immer davon abhalten, ne? Weiterzugehen. Schmerz ist im Grunde genauso wie Angst ein Mittel, ein Druckmittel von Avijja oder ein Druckmittel von Gihas und Verblendung, um uns im Kreislauf der Wiedergeburt zu halten. Nur um sagen, scheiß doch drauf, das interessiert mich nicht. Und dann haben sie kein Druckmittel mehr in der Hand, dann können sie nicht mehr uns unter Druck setzen. Und dann sind wir nämlich frei. Wenn uns niemand unter Druck setzen kann, dann sind wir doch frei. Ja. Also, Dann müssen wir halt die Druckmittel, die Kilesas oder die Ausflüsse, bei euch sagt man wahrscheinlich Asavas, die geistigen Ausflüsse auf uns ausüben, muss man halt einfach ausschalten, untersuchen und nicht nachgeben. Nicht Geonas nachgeben, sondern sagen, okay, ihr könnt mich nicht unter Druck setzen. Ne? Das ist einfacher gesagt als getan. Das gebe ich zu. Aber es ist im Grunde genommen, das Prinzip ist einfach, ne? Das Prinzip ist wirklich einfach. Wenn das schwer wäre, wenn wir das nicht verstehen könnten, dann könnte keiner von uns in den Weg gehen. Aber da das Prinzip so, wie man sagt, so grundeinfach ist, so simpel ist, können wir uns das gar nicht vorstellen, dass das alles so simpel ist. Wir stellen uns immer die kompliziertesten Dinge vor und die machen das Leben eigentlich im Grunde genommen interessant. Dass die Dinge so wirklich so einfach ablaufen, wie es beschrieben ist. Und dass wir im Grunde genommen, wenn wir die Praxis anfangen, nicht viel vom Buddhismus verstehen müssen. Wenn wir die Praxis haben, nicht viel. Ich habe das im Grunde genommen, habe ich das in den anderthalb Stunden gesagt, was man wissen muss. Die Schwierigkeiten entstehen bei der Praxis. Da kann man dann immer noch fragen. Wenn das eine oder andere Problem widerfährt, dann ist klar. Dann muss jemand, der erfahren ist in der Praxis, muss da uns ein bisschen Hilfe oder Unterstützung geben. Aber im Prinzip ist es klar. Im Grunde genommen ist das alles, was wir wissen müssen. Wir müssen Samadhi machen und wir müssen die Weisheit entfalten. Wir müssen endlich mal den Dingen auf die Spur kommen. Oder mal von unserer symbolischen Welt oder von unserem geistigen Elfenbeinturm hinunterscheiden und mal wieder auf der Erde gehen. Dann wird doch auch mal was. Ne? Die Symbole, die Worte, sind nichts anderes als Symbole. Was bedeuteten die eigentlich? Überlegt euch mal. Ihr verwendet die Sprache tagtäglich. Ne? Aber was ihr macht, jedes Wort hat doch eine Bedeutung. Jedes Wort drückt doch, ist doch irgendwo in uns verankert. Was drückt das denn eigentlich aus? Ja, mal wieder runter auf die Erde zu kommen. Mal wieder runter den Worten zu folgen und zu sagen, ja, was meine ich denn eigentlich, wenn ich das Wort sage? Was bezeichne ich damit? Bezeichne ich ein Gefühl, Erinnerung oder was bezeichne ich damit? Wir sind so gut, wir reden, wir können stundenlang uns unterhalten. Worüber unterhalten wir uns eigentlich? Man kann sich die Jalousie um. Ja, es ist uns schon mal aufgefallen. Wir sprechen anderthalb Stunden. Worüber sprechen wir eigentlich? Was wollen wir denn ausdrücken? Machen wir uns das zuerst mal klar. Was wollen wir denn dem anderen wirklich sagen? Was wollen wir ihm mitteilen? Und was hören wir bei dem anderen? Das, was wir hören wollen, das ist meistens. Nicht das, was wir wirklich sagen. Das, was wir hören. Und wenn es mit unseren eigenen Meinungen und Vorstellungen nicht übereintrifft, dann sind wir böse oder werden ungehalten. Das sind alles nur Worte, aber worauf beziehen sich die eigentlich? Haben wir uns das schon mal in letzter Zeit gefragt? Lass uns doch das einfach mal überlegen. Das ist doch nicht verboten, mal den Dingen ein bisschen auf den Grund zu kommen. Ne? Sonst wird das sowieso als Deutsche nachgesagt, dass wir gründlich sind und ordentlich. Also lasst uns doch den Dingen mal auf den Grund gehen. Einmal mal wieder zurück. Was bedeutet das? Was bedeutet jenes? Warum sage ich es dem anderen? Welche Absicht habe ich? Und was erfülle ich bei dem anderen? Oder was löse ich bei dem anderen aus? Oder wenn ich irgendwie tat, was löse ich bei mir selber aus? Was löse ich bei anderen aus? Einfach mal die Dinge anfangen zu untersuchen. Und immer werden uns, wenn wir das wirklich tagtäglich machen, so ganz langsam die Schuppen von den Augen fallen. Wenn wir mitkriegen, was wir ständig machen. Dass wir das sind, die uns selber dieses Dukkha bereiten, unter dem wir uns leiden. Mit anderen Worten, wir halten die Hand ins Feuer oder wir halten unser Herz ins Feuer. und verbrennen uns ständig. Wir machen immer die Umwelt oder die anderen dafür schuld. Nicht wahr? Wir gehen an den Strand, wir heizen uns so lange auf, bis wir das nicht mehr aushalten können. Bis wir wirklich nicht mehr aushalten können. Kochen oder braten und dann springen wir ins Wasser und dann denken, das ist das Schönste von uns. Wir setzen uns den größten Schmerzen auf, um dann eine Löschung dieser Schmerzen zu erfahren. Ein Sonnenbad und Wasser ist das das deutlichste Beispiel. Aber Sexualität ist nichts anderes. Wir heizen uns auf, um dann die Erlösung zu erfahren. Das bezeichnet man als Orgasmus, als das größte Vergnügen. Und beim Sonnenbaden und ins kalte Wasser springen, ist das nicht viel anders. Ist uns noch nie aufgefallen, wo wir nie drüber nachgedacht haben. Schaut es einfach euch beim nächsten Mal an, ne? Kostet doch nichts. Wie wir selber uns, es ist jetzt egal, ob es in Richtung Sexualität geht oder in andere Form. Wir sehen irgendwas, wir sehen Gegenstand oder materielles Objekt oder sei es also auch die Liebe. Und dann wollen wir das haben. Und dann bauen wir das langsam auf, solange bis wir nicht mehr loslassen können. Bis wir irgendwann mal in unser Portemonnaie greifen und das Zeugs kaufen. Und dann haben wir einen Moment der Befriedigung. Und 5 Minuten später kommt das nächste. Dann bauen wir dies oder bauen wir jenes oder das. Und so, wenn wir einfach mal, und das steht doch nichts dagegen an. Na, einfach mal durch unser Leben mal durchblättern. Ne? Was man so in der Vergangenheit so alles gemacht hat. Und dann müsste man schon wirklich einiges aufstoßen. Wenn wir ein bisschen ehrlich sind. Ne? Ein bisschen Stößchen sein. Und ein bisschen länger blättern, dann fehlt uns noch mehr. Tja. Ist ja nur ein Vorschlag. Ne? Müsste es ja nicht machen, wenn es euch nicht gefällt. Meisten Menschen gefällt es nicht. Ne? Dann machen sie es nicht. Und dann leben sie lieber so weiter. Aber wenn ihr mal irgendwie aus dem Drucker mal ein bisschen rauskommen wollt, dann ist es sehr am Rat, dann ist es ratsam, das mal zu machen. Wirklich so zu machen. Euch mal diese Sachen, die ich da euch so in den letzten 1,5 Stunden, und wenn ich jetzt nicht bald aufhöre, dann ist es noch 2 Stunden sein, einfach mal so angeraten. Also, weißt du, einfach so, im Englisch sagt man Food for Thought. Einfach so, ja, Gedanken anstellen. Mal so ein bisschen über das Leben nachzudenken. Mal zu sehen, ob das nicht wirklich doch so einfach ist, wie ich das mal beschrieben habe. Ja.
Aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder ordiniert, nur um diesen Weg gehen zu können. Also,
nein.
Das kann doch nicht.
Hm. Ich habe ja gesagt, das ist nicht also so ganz einfach. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, was ihr machen könnt. Ihr könnt das mal Nutzen- und Kostenrechnung aufstellen. Ne? Über euer Leben. Ja. Und dann schaut ihr, was ihr wollt. Ne? Ich habe ja gesagt, was in den Himmel führt und was in die Hölle führt. Ne? Also wenn ihr nachher wenn euch die menschliche Achterbahn gefällt, dann habe ich ja doch nichts dagegen, wenn euch das gefällt. Wenn ihr das euch gefällt, was ihr seht oder hört oder riecht oder schmeckt und so fühlt und tastet und denkt, habe ich ja nichts dagegen. Aber dann haltet euch wenigstens an die Schutzregeln, dass ihr nicht runterkommt. Oder wenn ihr in der höheren Daseinsbereichen irgendwann mal wieder geboren werdet, dann solltet ihr euch an Respekt oder Großzügigkeit und Dankbarkeit gewöhnen. Das mal entwickeln. Ne? Und dann steigt man so langsam auf. Ne? Jeder dem, was dir gefällt, ne? Was du mit deinem Leben machen willst. Frag dich doch einfach, was du mit dem Leben machen willst. Und wenn es dir sicher ist, so wie es mir sicher war, dass das mein letztes Leben sein muss. Ich habe den Gedanken einfach nicht ertragen, dass ich das nächste Mal nochmal geboren werden muss, nochmal 2 Jahre laufen lernen muss, nochmal jedes Mal, als er den Kopf einschlagen muss, bluten muss, heulen muss, weinen muss, nur um das Laufen zu lernen, dann nochmal 3 Jahre sprechen lernen muss, immer wieder verzweifelt, wenn die anderen mich nicht verstehen, dann 9 Jahre das Denken lernen muss. Ich habe mir das nur einfach vor die Augen gehalten und habe gesagt, nee, danke. Nicht nochmal. Das reicht. Aber wenn es niemand stört, ne? Ja. Dann kann man das nächste Mal wieder machen. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Ist deine Entscheidung. Du hattest eine Frage.
Ach so, ich?
Ja.
Ja, was der Sinn für diesen ganzen Blödsinn ist.
Der Sinn ist, dass wir uns einmal verstrickt haben und jetzt uns wieder entstricken müssen. Das ist der ganze Sinn. Mhm.
Und oftmals ist es ja so, man erkennt, das ist wahr, so ist es und anders ist es nicht. Und man ist aber sehr gefangen, einfach in seinem, ja, in seinen ganzen Verhaltensweisen und wie du auch sagst, in dieser Verblendung. Und auch, was man alles schon angerichtet hat im unheilsamen Bereich. Also diese Erkenntnis, die schmettert einen dann auch ziemlich zu Boden und macht einen zu schaffen. Und dann auf der anderen Seite noch die Schwierigkeit, also wirklich in das Heilsame sich zu bewegen. Weil da eben diese ganzen Muster und Prägungen da sind, die das immer wieder verhindern und man könnte dran verzweifeln.
Ja, der Verzweifeln, das bringt auch nichts.
Nee, das bringt nichts.
Aber man kann immer einen Schritt, ja, ich verstehe das vollkommen. Der erste Schritt raus ist der schwierigste Schritt. Der zweite Schritt ist schon ein bisschen einfacher. Aber das, was wir machen können, ist immer nur ein Schritt. Ne? Wenn wir schon uns überlegen, dass das alles zu Ende sein soll, dann laden wir uns einfach nur noch mehr Backsteine in unseren Rucksack und wir haben schon genug zu tragen. Das brauchen wir nicht noch auch noch. Versuchen wir nur einfach einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und im nächsten Moment wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn wir in die richtige Richtung gehen und uns vorgenommen haben, von München nach Pekin zu laufen oder von weiß ich nicht, Lindau oder was weiß ich noch, ja, aus, oder aus, du kommst aus dem Schwabengebiet, oder?
Ulm,
ja. War ja nicht so falsch. Ja, dann nach Peking zu laufen, dann hilft uns einfach nur, einen Schritt vor den anderen zu tun. Und was hinter uns ist, das ist hinter uns. Und was vor uns ist, wissen in den meisten Fällen, wissen wir gar nicht, wann wir ankommen.
Und die Achtsamkeit hilft uns.
Die Achtsamkeit, das was vergangen ist, ist vergangen, das kann man nicht mehr ändern. So, also, wissen wir. Aber wir sind auch nicht verzweifelt, das was kommt, ne, wenn wir über einen Stein steigen müssen, dann denken wir nicht darüber nach, ob den uns jemand im Weg gelegt hat, sondern wir steigen einfach drüber oder wenn er zu groß ist, legen wir ihn aus dem Weg. Ne? Und dann machen wir weiter, gehen wir wieder den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, bis zum nächsten Hindernis. Dann räumen wir das wieder aus, dann gehen wir den nächsten Schritt. Und wenn ich das nicht irgendwo gemacht hätte, dann könnte ich euch das nicht erzählen und könnte euch auch das nicht erzählen, dass das irgendwo mal irgendwann zum Erfolg wird. Irgendwann ist mal der ganze Berg, der auf unserem Herzen ruht, ist immer so brüchig, dass du beim nächsten Hammerschlag oder beim nächsten Schritt, den du tust, das alles verschwindet. Oder der erste große Einbruch passiert. Und mehr kann man eigentlich nicht. Jeden Tag unter Meißel und Hammer ansetzen.
Aber weil du vorher so auch Kritik geübt hast, was hier so im Westen sich ausgebreitet
hat.
Für uns ist es ja doch irgendwo auch der erste Schritt dahin, also dass wir damit in Berührung kommen.
Klar, aber ich habe euch nur gewarnt, diesen Konsumismus. Ne?
Deswegen habe ich das hierher, um da mal zu hören, um eben auch Inspiration zu bekommen und auch diese Anstöße zu bekommen. Und dazu ist es auch wichtig, dass es hier etabliert ist. Gell?
Richtig. Also richtig. Das ist alles nicht falsch. Ich versuche euch nur, und das, was ich in den anderthalb Stunden versucht habe, weil ich gehe ja jetzt gleich wieder nach Thailand zurück und ich glaube nicht, dass mich irgendwas wieder zurückzieht, ne, nach Europa zu kommen. Ich wollte euch einfach nur die Grundzüge sagen. Weißt du, ob das jemand jetzt ein bisschen anders beschreibt oder nicht, oder wieder anders beschreibt. Der Weg ist immer dasselbe, weißt du. Und da tanzen halt alle. Und das ist halt das Problem, da tanzen sie halt alle um den heißen Brei, dass das mühselig ist. Und jeder versucht, seine Art von Buddhismus irgendwie zu verkaufen. Und ich verkaufe die nicht. Ich will euch wirklich helfen. Und deswegen sage ich euch das. Ich sage euch das ziemlich klar und deutlich, wie das ist und so weiter. Und ich sage euch das, ohne irgendwas von euch zu erwarten. Ich sage das euch einfach, weil ich den Weg selber gegangen bin. Und weil ich euch helfen will, den Weg selber zu finden, zu wissen, was wichtig ist und was unwichtig ist, zu unterscheiden zu können, was ist denn jetzt Beimachwerk und was ist wirklich der Sinn. Deswegen habe ich das euch mal ein bisschen beschrieben. Und ich verlange dafür nichts und ich werde auch nichts verlangen. Ich werde unterstützt einfach von der Großzügigkeit der Taz. Die haben mir sogar die Reise nach Europa bezahlt. So weit geht die Großzügigkeit. Die fragen nicht, ob sie irgendwas dafür bekommen, sondern die wissen ganz klar, die Freude liegt im Geben. Nicht, ob sie da jetzt im nächsten Moment irgendwas zurückbekommen. Und das ist im Grunde genommen eine Grundversetzung. Grundvoraussetzung, wenn in Europa wirklich irgend sowas wie das Mönchsleben oder das ordinierte Leben entstehen soll, dass so eine Art von Großzügigkeit, dass die Menschen einfach diese Art von spirituellen Leben, diese Art von spirituellen Rückzug unterstützen, ohne irgendwas zu verlangen. Einfach nur, weil sie wollen, dass Mönche in ihrer Nähe sind. Und das ist in Thailand so. Wenn du irgendwo ein Dorf gibst, wo gerade das Dorfkloster verlassen ist und du bleibst da ein paar Tage länger, da bitten sie sich schon für eine ganze Weile oder für ein ganzes Jahr hier zu bleiben oder mindestens die Regenzeit da zu verbringen. Weil sie einfach dich als Mönch oder als Ordinierten haben wollen, dass sie jeden Tag ihr Essen geben können. In die Schale tun können. Dass sie jeden Tag irgendwie eine kleine, und das ist, und magst noch so eine kleine gute Tat machen. Das, aus diesem einen Grund wollen sie, dass die Mönche da sind. Nicht, dass sie ihnen was zurückgeben, dass sie ihnen spirituell helfen oder so. Das erwarten sie gar nicht.
Und ist es dann nicht unterlegt, also gute Verdienste zu machen, also um eigentlich schon auch Nutzen darin zu sehen für sich selbst?
Ja, natürlich. Das habe ich ja gesagt, die Freude ist
dreifach umgeben. Und ist das reinen Herzens oder ist es oftmals auch nur so...
Das gibt es in allen drei Formen.
Weil oftmals ist es in den Ländern ja schon auch so, dass es gar nicht so rein Herzens ist, sondern dass da schon auch diese Nutzenrechnung dahinter
steht. Natürlich steht da die Nutzenrechnung. Aber die Nutzenrechnung ist meistens nicht für das Leben, sondern für das nächste Leben. Da ist ja nichts Falsches dran. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt einfach die niedere Form vom Geben, die ein bisschen weniger Zins trägt. Und die höhere Form ist die Freude am Geben. Und das haben viele. Mhm. Also wenn ich das in meinem Tempel beobachte, wie die Leute dann abends teilweise anreisen. Und wenn sie nur 1000 Baht, was weiß ich, das sind 30 oder 40 Euro haben, die sie am nächsten Tag, da warten sie die ganze Nacht durch und den ganzen nächsten Morgen, bis sie da die Zeit haben, dass dieses kleine Geldbäumchen, das sie da gebastelt haben, mit ganz viel Freude, dem abzuüberreichen. Und dann sind sie den ganzen Tag froh, die ganze Nacht sind sie froh, die freuen sich die ganze Zeit darauf, dass sie das überreichen können. Und wenn sie es überreicht, dann sind sie ganz freudig und gehen sie heim und erzählen sie lange davon. Einfach nur von der Freude des Gebens. Das ist die zweite Form. Ne? Die kennt man im Grunde genommen, in Europa kennt man den. Ne?
Aber wenn du das sagst, so mit dieser Gebefreudigkeit. Mein Opa war ein Mensch, der hatte das von Natur aus.
Ja, also, es gibt auch in Deutschland Menschen.
Ohne dass er jetzt die buddhistische Lehre kannte oder auch nicht besonders religiös war, aber er hat immer von Herzen alles weggegeben. Er hatte, als er gestorben ist, nichts.
Ja. Und, es gibt solche Menschen, es gibt es auch in Europa. Ich sage ja nur, aber im Grunde, ich sage ja nicht, dass es die Regel ist, sondern dass alle das machen, ne? Ich sage nur die Tendenz. Ne? Und Tendenz ist nie immer alle Menschen. Ne? Also wenn ich von der Tendenz spreche, wo die Menschen hingehen, dann muss ich sagen, die gehen in die Hölle. Das ist die Tendenz. 70% der Menschen haben keine andere Chance. Die haben nicht mal die Chance, irgendwo irgendwas in ihrem Leben zu verändern. Da hat der Buddha gesagt, das sind die Leute, um die man sich gar nicht kümmert.
Und warum ist das so ins Übergewicht geraten?
Also nein, das ist schon seit dem Abend, das bleibt immer im selben Gleichgewicht. Ne?
Drei, also von heilsames und unheilsames ist im Gleichgewicht oder in der Welt?
Nein, der Prozentsatz von Menschen, die immer nur eine Richtung haben, das bleibt relativ gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob es in 10 Milliarden von Jahren genauso ist, ob sich da nicht irgendwo eine Tendenz, das kann ich nicht sagen, ich bin kein Buddha. Das kann nur ein Buddha sehen oder das kann Das kann nur jemand sehen, der also sich über Millionen von Leben also perfektioniert hat. Ich bin nur froh, wenn ich die Kurve kreise. Ehrlich. Ja, das reicht mir vollkommen aus. Die Kurve zu kratzen, ne? Und deswegen sage ich im Grunde genommen nicht, was man da alles an Draufwerk oder Zuwerk oder Zuckerwerk geben muss, sondern ich sage im Grunde genommen nur, wie man am besten und am schnellsten die Kurve kratzen kann.
Aber du hattest jetzt, also als du gegangen bist, Eltern, ja, und Familie, also Geschwister auch, ja, aber du hattest jetzt keine Kinder. Also
nein, ich hatte keine Kinder.
Weil, also ich habe,
wir haben ja, die meisten,
das, und das ist dann schon auch so.
Ja, deswegen habe ich gesagt, ihr müsst euch auswählen, ne? Ihr müsst auch die Situation anschauen, in der ihr lebt. Ihr habt euch natürlich nicht ohne Grund in diese Situation hineinmanövriert, das ist ganz klar, ne? Da war irgendwo was dahinter. Und jetzt muss man halt schauen, wie man am besten mit der Situation zurechtkommt. Und das heißt schon an sich arbeiten, ich habe ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, was normalerweise erzählt wird, ist so eine Art von Friede, Freude, Eierkuchen. Gut, da wird das Gesicht poliert und dann strahlt man für ein paar Tage und dann ist im Grunde genommen ist das so. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ihr das tagtäglich macht, ne, diese Art von Arbeit, und sei es auch nur eine Stunde, dieses Reflektieren, dieses Meditieren und dieses Untersuchen, dann wird sich in Zukunft auch was bewegen. Das geht natürlich nicht so schnell, wenn man das die einzige Arbeit des Tages ist. Das heißt aber nicht, dass man da nichts bewegen kann. Aber man muss das halt machen. Man muss beides machen, man muss die Ruhemeditation machen und man muss die Untersuchung machen. Den Dingen mal auf die Spur kommen. Und ich denke, da habe ich euch genug Denkanstöße gegeben, wie man das machen kann. Auch im tagtäglichen Leben. Ne?
Da können wir jetzt ein paar Leben üben.
Da können wir jetzt ein paar Leben üben. Ja, aber das bringt doch schon.
Ja.
Ja. Also, das bringt was, ne?
Man bemerkt schon so kleine Veränderungen.
Ja, ja, das bringt was. Also, aber das muss halt tagtäglich gemacht werden, ne? Das kann man nicht nur einmal am Wochenende machen. Das muss tagtäglich, tagtägliche Reflexion. Was ist heute am Tag gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was muss raus? Was muss verändert werden? Ne? Tagtäglich. Und dann wird sich auch was im Laufe der Zeit. Im Laufe der nächsten 4 oder 5 Jahre wird sich da erheblich was ändern. Wenn ich den Dingen mal auf die Spur bin. Aber wenn ich das nur einmal am Wochenende mache, dann wird es dann über mehrere hundert von Leben wird sich dann auch was ändern. Natürlich, das ist ganz klar. Aber das ist nicht so schnell ersichtlich. Deswegen habe ich das angesprochen mit dem Leben eines Ordinierten, der das tagtäglich macht. Ne? Aber wir machen das tagtäglich eben 18 Stunden oder 19 Stunden am Tag und der Laie kann das eben halt nur eine Stunde am Tag. Aber wenn er das eine Stunde am Tag macht, dann passiert auch was. Ich wollte euch nur die Richtungen zeigen. Und mehr im Grunde genommen müsst ihr ja auch gar nicht wissen. Ne? Das andere ist wirklich nur Zuckerwerk. Beiwerk. Woran man arbeiten muss, das habe ich gesagt, das sind die 5 Kantas, aus denen alles besteht. Da muss man halt die Sachen untersuchen. Ob ich jetzt tatsächlich ein neues Kleid brauche oder ob ich nicht das Kleid mal flicke, was soll denn das? Oder einen Anzug brauche oder ob ich dieses brauche oder jenes Hemd brauche. Nur weil es mir nicht gefällt, schmeiße ich halt Kleider und kaufe mir was Neues. Oder ob ich mit diesem Geld anstatt was für die Zukunft mache. Also nicht nur auf die Bank lege, dass es Zinsen bringt, auf die weltliche Bank, sondern auf die kosmische Bank. Das ist fürs nächste Leben Zinsen. Ja? Außer man lebt nicht. Kann man nämlich immer wieder drauf zugreifen. Das Geld, das wir jetzt auf der Bank haben, wenn wir heute sterben, ist sinnlos. Ne? Aber wenn man es auf die kosmische Bank bringt, das heißt in Form von Respekt, oder Achtung, oder Großzügigkeit, oder Dankbarkeit anlegen. Dann bringt es auch am nächsten.
Ja, wenn wir Schuld haben, ich meine, dann haben wir das Problem mal nicht, gell?
Ja, das ist eine sehr, ja, man muss halt anfangen, das zu machen.
Aber so die Prioritäten setzen, das ist schon ganz wertvoll, so. Ja. Auch.
was das Konsumieren anbelangt und auch zu erkennen und zu sehen, aha, was drängt da wieder so und da auch stoppst einfach.
Ja. Und das auch in auch mal in spirituellen Hinsicht mal zu untersuchen, was man da alles da konsumiert, welche Bücher und welche Buttersteine, welche Weihräuche und so weiter. Und da alles kauft und Sitzkissen und was weiß ich auch. Ja, das kann man auch mal hinterfragen.
Also ich finde es dann schon immer wieder ganz spannend, was dann so an unheilsamen Gedanken aufkommt und wenn man dann mal wirklich auch so in das Beobachten kommt und dann versucht es zu stoppen und wie das dann doch immer wieder so, also man fühlt sich manchmal schon als Sklave auch, also versklavt von diesem ganzen, von dem Dasein, mit dem man nun mal behaftet ist, gell? Und wie schwierig das ist, also da ja, da einen Weg rauszufinden. Also der Buddha hat den Weg gegeben, aber so, wenn man damit dann so mit den kleinen Schritten so beschäftigt ist, dann
sieht man halt,
das ist eine wahnsinnige Anstrengung, wirklich. Und ich also bewundere das auch, also zutiefst, also die Menschen, die den Weg in dieser Konsequenz gehen, was das so bedeutet, auch an Entsagung und ja, und auch diese ganzen Ängste aufzugehen, nichts zu haben, also mit nichts in dieser Welt zu sein und trotzdem bleibt man am Leben, also.
Ja, ja, aber das, wie gesagt, ne, wenn es diese, ich habe ja auch von den Freuden gesprochen, die da passieren. Ne?
Ja, ich denke,
wenn diese Basis nicht da ist, dann verzweifelt auch jemand, der diesen Weg geht, über kürzer und später. Und ich habe schon viele Menschen gesehen, die dann irgendwann mal nach 10 oder 12 oder selbst nach 17 Jahren das Handtuch gesteckt haben. Weil sie einfach die Basis nicht erreicht haben oder weil sie einfach nicht den Weg gefunden haben. Und das ist meistens in den meisten Fällen, weil sie nicht die richtige Lehre oder weil sie nicht die richtigen Anweisungen bekommen haben.
Also ich finde, es geht halt unheimlich langsam, wenn man, ich habe jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen mit dieser Praxis und mit der Meditation und dann, wenn das so, eigentlich, man ist immer nur damit beschäftigt, diesen Geist irgendwie wieder zur Ordnung zu rufen und auf das Meditationsobjekt zu bringen und wenn sich dann eben nicht solche wunderbaren Dinge ereignen,
verzweifelt man
sich. Dann ist es schon also eher Anstrengung und Mühsal, als dass es irgendwie auch Erfüllung oder Freude oder Verzückung oder was auch immer, wo dann auch ja natürlich, stellen wir das vor, wenn das dann mal da ist, dass es dann natürlich auch ja ein also stärker motiviert, gell? Und das andere ist halt ja einfach ja, um dran zu bleiben aus einem eigenen Leidensdruck heraus vielleicht so, aber das geht schon. Also es ist so langsam geht es halt voran, ja, gell?
Klar, stetig ist der Weg. Und wenn man den Weg einfach nicht irgendwo stetig geht, ne, dann wird da sich auch nichts passieren. Und da habe ich ja auch gesagt, ne, das ist da ganz klar. Wenn das ein Laie macht in seinem tagtäglichen Leben, dann geht es noch viel, viel langsamer voran. Und da verzweifelt man natürlich noch viel, viel schneller, als wenn man das, als wenn man das dann 17 oder 18 Stunden am Tag macht. Dann geht das Ganze natürlich etwas rascher.
Weil man einfach auch in einem längeren Retreat, dann merkt man schon...
Merkt man auch, dann fangen die Schwierigkeiten etwas ein an. Man kann ja immer sagen, also das, was ich beobachten kann, das kann ich ja nicht sein. Oder wer ist denn der Beobachter? Also wenn ich zum Beispiel Schmerz beobachte, wenn Schmerz hochkommt, ja, wer ist es, der über den Schmerz Bescheid weiß? Der Schmerz weiß nichts. Also, da kann doch der Schmerz und derjenige, der über den Schmerz Bescheid weiß, nicht ein und dasselbe sein. Und genauso ist es bei der Angst. Derjenige, der über die Angst weiß, die hochkommt, kann doch nicht die Angst sein. Ansonsten wäre man nicht in der Lage, die Angst wegzubringen. Und die Angst bringen wir ganz einfach weg, indem wir einfach sagen, Buddha, 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 Buddha. Dann haben wir nämlich das Denken auf und der Geist ist leer und zufrieden. Und die ganze Angst ist weg. Oder wir halten uns an unserem Atem fest. Was meistens schwieriger ist, weil Angst meistens durch Gedanken und Erinnerungen entsteht. Und daher halten wir uns lieber an Meditationswort fest, dass die Gedanken vom Moment verscheuchen. Und damit verscheucht sie nämlich auch die Angst. Interessante Weise. Könnt ihr alle gerne mal ausprobieren.
Ach, dass man ein Wort.
Ja. Dann also Buddha Buddha oder Dhammo Dhammo oder Sangho Sangho, ein Wort, also ein zweisilbiges Wort, zu dem man vertraut. Meine Mutter habe immer gesagt, sie soll nur Jesus machen, als sie Christin ist. Weil sie nicht einschlafen konnte. Jetzt inzwischen kann sie schon viel besser schlafen. Nachteil vom Schlafen gehen, das ist alles, was sie ein bisschen ein, weil das ist alles, womit wir helfen können. Und es wirkt, über die Zeit wirkt es. Wird immer wieder wirken. Das heißt aber nicht, wenn ich diese Dinge mache, dass dann die ganzen Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten gehen nur da, wenn ich wirklich dran arbeite. Wenn ich immer diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufstelle und die am Abend schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und dann am nächsten Tag ändern. Dann wird sich auch langfristig irgendwas ändern. Dann werden langfristig auch die Schwierigkeiten kleiner werden. Natürlich beim längeren Retreat ist es einfacher, bewegt sich auch mehr. Aber wenn wir dann nicht am Ball bleiben, genauso wie die Blätter, die ich abschneide, im nächsten Jahr werden sie nachwachsen. Automatisch. Wenn ich nicht den Ast entferne. Wenn ich den ganzen Ast entferne, dann wächst er nicht so. Aber wenn ich nur die Blätter abschneide, und wenn ich das 4 Wochen mache und dann im nächsten Jahr wieder schaue, dann ist genau wieder dieselbe Schwierigkeit. Hat sich nichts verändert. Das habe ich gemeint. So, hat jetzt noch jemand anders mal Fragen? Wenn ich dann... Klar, oder? Dann wünsche ich euch... Eine. Ja, macht ihr jetzt noch Meditation? Gute Meditation? Ja, ist doch gut. Macht mal eine Stunde Meditation. Ich setze mich ein bisschen zur Ruhe. Und nochmal viel Glück für euer zukünftiges Leben. Ihr seid der Herr. Ne? Ihr habt es in der Hand. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Die habe ich genommen. Und ihr habt die Verantwortung für euer Leben.